black GI. Is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Nothing is more confused than to be ordered into a war to die without the faintest idea of what's going on. I dedicate this next record to the soul brothers of the 1st Infantry Divisions. Be safe.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 25, kleines Mini-Jubiläum mit Mintu Tran.
Hi.
Jasmin Nasruddin.
Hallöle.
Und zusammen folgen wir vier schwarzen Veteranen zurück nach Vietnam, wo sie die Leiche ihres Kameraden und einen Batzen Gold bergen wollen. Denn Spike Lee ist nach seinem Oscar-prämierten Black Klansman zurück, zumindest auf der kleinen Heimleinwand. Denn Da Five Bloods gibt seit letzten Freitag auf Netflix und darüber reden wir. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Mintu, so langsam öffnen die Kinos wieder. Hast du Bock, mal wieder hinzugehen?
Ich finde es ehrlich gesagt so ein bisschen scary. Also ich habe mich auch noch nicht so ganz an Körperkontakt überhaupt gewöhnt. Geschweige denn überhaupt, also ich habe auch noch nicht so viel Körperkontakt, außer so ein paar Umarmungen hatte ich jetzt in den letzten zwei Wochen. Aber ich kann mir ja noch nicht so wirklich vorstellen, in einem vollen Kinosaal wieder zu sitzen, auch wenn daneben vielleicht immer ein Platz frei ist. Also das ist irgendwie so eine komische Vorstellung für mich. Ich freue mich aber auf Freiluftkino. Da gibt es in Köln so ein, zwei Optionen mit Leinwänden draußen und Stühlen draußen und darauf freue ich mich. Ich glaube, das wird sehr schön. Aber so einen Kinosaal kann ich mir gerade irgendwie nicht so vorstellen.
Ja, wie ist bei dir, Jasmin?
Also ich freue mich eigentlich auch aufs Kino, dass es wieder aufmacht, aber ich kann es mir persönlich auch noch nicht wirklich vorstellen. Aber irgendwie fehlt auch irgendwas. Also wenn ich daheim mir einen Film anschaue, auf dem Fernseher, der jetzt nicht so groß ist oder halt eben auf dem Laptop-Screen, ist es halt eben nicht dieselbe Erfahrung. Und den Film, den wir heute besprechen, hätte ich gerne im Kino gesehen, muss ich sagen.
Das muss ich auch sagen. Bei so ein paar Filmen hat Netflix ja so einen Push dafür auch gemacht, ne? Also so ein paar, die Oscar nominiert werden sollten, also Irishman und Marriage Story und sowas kam ja dann auch ins Kino. Gut, jetzt sind die Kinos quasi gar nicht auf, deswegen hat natürlich auch Netflix den mega Vorteil überhaupt, halt solche krassen Produktionen überhaupt zeigen zu können, so. Also so ein bisschen auch, ja, aber das Problem bei diesen Autokinos und Freiluftkinos ist, dass da oft viele schlechte Filme laufen. Also so die Känguru-Chroniken oder halt so Sachen, die man schon mal gesehen hat im letzten Jahr, weil sonst ein Kumpel von mir ist Kinoleiter und meint so, man braucht da nichts krasses buchen. Wobei in so Großstädten, also ich meine sogar noch größer als Leipzig, also Köln zum Beispiel, könnte ich mir schon vorstellen, dass da immer noch Klassiker oder sowas gezeigt werden.
Ja, ich muss sagen, also letztes Jahr war ich in, was, letztes Jahr oder vor zwei Jahren? Mein Käse, also ich habe so ein Käsebrain gerade, aber ich war bei der mit Timothy Chalamet in Italien, wie heißt der nochmal? Call Me By Your Name. Genau, den habe ich in dem draußen Kino gesehen, das war sehr schön. So eine laue Sommernacht mit dem Namen, mit dem Film im Freiluftkino ist irgendwie auch ganz nett, aber ja.
Stimmt, also den habe ich dann auch nochmal im Freiluftkino gesehen und fand das auch ziemlich stark. Ja. Ja. Fand der ganz gut reingepasst. Ja. Das ist jetzt eine komische Frage, aber wie geht's denn euch sonst so gerade bei dieser ganzen Zeit? Bei dem Film auch, ne? Also bei der Five Bloods steht in ganz vielen Kritiken drin, der richtige Film zur richtigen Zeit. Und der Gag ist ja so ein bisschen, dass die Zeit jetzt gar nicht anders geworden ist oder so, dass nur ein paar Sachen passiert sind, warum es auf einmal jetzt krasse Demonstrationen gibt und so weiter. Und trotzdem hat man das Gefühl, es ist der richtige Film zur richtigen Zeit. Aber wenn man das sagt, ist auch ein bisschen Quatsch. Und ich habe das Gefühl so, dass ihr wahrscheinlich auch gerade wahrscheinlich viele Sachen oder so zu tun habt, ne, was das Ganze betrifft. Und ja, wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber geredet, deswegen guckt man vielleicht gar nicht so viele krasse Filme, weil man sich lieber ein bisschen ablenken will. Wie seid ihr gerade so drauf?
Okay, ich fange mal an. Also ich bin ja keine schwarze Person. Ich bin ja ostasiatisch, wie auch immer man das irgendwie nennen will. Und bei der ganzen, also ich arbeite halt einfach als Journalistin und ich habe das Gefühl, so seit Anfang des Jahres kracht so ein Ereignis ein nach dem anderen, mit dem man sich krass beschäftigen muss, vor allem mit einer als Journalistin, die sich halt viel mit dem ganzen Komplex Rassismus beschäftigt. Also irgendwie das Jahr hat angefangen und dann kam Hanau und kurz davor war Halle und kurz davor war Lübcke und dann kam eben Hanau und dann diese ganze Corona-Sache und Corona-Rassismus gegenüber asiatisch gelesenen Menschen und jetzt auch noch irgendwie die ganze Diskussion um Black Lives Matter. Also ich habe das Gefühl, ich habe seit irgendwie Anfang des Jahres bin ich irgendwie in Dauermodus und das ist irgendwie ganz krass und deswegen, ich muss auch sagen, ich habe auch vorhin im Vorgespräch ja schon mit euch gesagt, ich habe in letzter Zeit wirklich nur Schrott gesehen. Also ich muss dann zu Hause einfach kurz mich mit stupidem Zeug irgendwie vollballern nachts, bevor ich schlafen gehe, um einfach um mein Brain ein bisschen abzuschalten und guck nur irgendwie richtig schlechte Reality-Serien gerade. Also nicht nur schlechte, Queer Eye ist nicht schlecht, aber also Love is Blind und so ein Scheiß auf Netflix. Also wirklich so richtig schlimme Reality-TV-Sachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jasmin. So, dich betrifft das ja auch mehr.
Ja, also für mich als schwarze Person ist es schon eine sehr krasse Zeit. Also es ist nicht so, dass es irgendwie weg war. Also Polizeigewalt und die Black Lives Matter-Bewegung war vielleicht jetzt nicht mehr so groß in den Medien, weil, wie wenn du gesagt hast, es kommt irgendwie jede Woche was Neues dazu, was sich dem Thema Rassismus oder Rechtsextremismus so widmet, Antisemitismus. Und es ist sehr, sehr schwierig, das zu verarbeiten. Und man hat dann irgendwie auch gar keine Gelegenheit, weil dann schon irgendwie das Nächste passiert. Und bei mir ist es auch beruflich so, dass wir auch ein bisschen gucken, dass wir Position beziehen. Und als einzige schwarze Person, beziehungsweise wir sind zwei, aber als eine einzige schwarze Person in einer höheren Position in diesem Institut, habe ich auch so das eine gewisse Verantwortung, dass es auch hier Thema ist und nicht irgendwie nur so drüber weggeschaut wird. Und das ist halt sehr viel Arbeit und es raubt Energie. Und deswegen geht es mir ähnlich, dass ich abends versuche, irgendwie abzuschalten und auch generell viel mehr Pausen mir einzugestehen, einfach um ein bisschen runterzukommen, was aber sehr schwierig ist.
Das Institut, das du ansprichst, ist das Deutsch-Amerikanische Institut in Tübingen. Und da leitest du die US-Beratung. Kannst
genau,
du erzählen,
genau.
Was genau heißt das? Was macht man da so?
Genau, das DAI Tübingen, so heißt das abgekürzt, ist eine unabhängige Kultur- und Bildungseinrichtung, die sich für Völkerverständigung einsetzt, wie der Name schon sagt, vor allem mit Deutschen und Amerikanern. Es soll aber natürlich so sein, dass die interkulturelle Vermittlung und der Austausch zwischen Menschen vieler Nationen, Nationalitäten, Minderheiten wirklich Bezug genommen wird. Und ich selber leite die USA-Beratung. Das heißt, junge Menschen kommen zu mir, lassen sich beraten, wenn sie vielleicht ein Praktikum im Ausland machen möchten oder ein Studienjahr in den USA, Highschool, Work and Travel. Es ist ja eh immer schön im Lebenslauf zu sehen, aber auch eine tolle Lebenserfahrung. Dazu mache ich noch interkulturelle Projekte, wo man auch wieder junge Leute aus verschiedenen Kulturen zusammenbringt und zu einem bestimmten Thema arbeitet. Bei Ambassadors and Sneakers ist es zum Beispiel Menschenrechte, wo dann auch das Thema Rassismus nochmal anders bearbeitet wird. Und ja, das ist das, was ich hier so tagtäglich mache.
Gibt's da Leute, die aus Angst vor Rassismus vielleicht jetzt keinen Austausch in den USA machen wollen oder umgekehrt so aus Angst vor der politischen Situation an sich?
Weniger zum Thema Rassismus, wobei es jetzt durch Corona eh sehr schwierig ist, ins Ausland zu reisen. Aber davor war es tatsächlich so, dass seit der Wahl von Präsident Trump auch einige junge Leute gesagt haben, ich möchte während seiner Präsidentschaftszeit nicht in die USA gehen. Was man einerseits verstehen kann, andererseits sage ich auch immer, es ist gerade dann die beste Zeit, sich mit Leuten auszutauschen, die vielleicht anders denken als er. Also man geht ja meistens in verschiedenste Regionen. Es kann auch dann mal sein, dass dann Trump wieder dabei ist. Aber ich denke mal, es ist eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, ins Ausland zu gehen, gerade wenn da auch ein bisschen politischer Tumult ist, um auch mal zu hinterfragen, wie es hier in Deutschland ist.
Ja, und Mintu, du bist Journalistin, ne? Und eine Hälfte natürlich von Rise and Shine, dem großartigen wirtdeutschen Podcast. Du machst du zusammen mit Vanessa Wu. Aber ihr seid ja gar nicht zu hören in der aktuellen Folge, ne?
Genau, wir haben uns irgendwie ein bisschen weird dabei gefühlt. Es ist ja eine schwarze Bewegung und es geht explizit um den Rassismus, den schwarze Mitmenschen erleben. Und da haben wir uns so ein bisschen, da kam es uns ein bisschen komisch vor, dann selbst die Bühne irgendwie dann zu nutzen und zu sagen, okay, wir sprechen jetzt über das, was unsere Befindlichkeiten sind jetzt bei dem ganzen Thema, sondern wir haben einfach gesagt, komm, wir nutzen diese Plattform und lassen drei schwarze Frauen zu Wort kommen und einfach das Einzige, was wir irgendwie von den dreien uns gewünscht haben, ist, ob sie uns erzählen können, was sie sich von der POC-Community in Deutschland auch wünschen, welche Art von Solidarität und so weiter. Also diese Fragen haben sie beantwortet und ansonsten haben wir einfach gesagt, kommt, macht mit dem Platz, was ihr wollt und sprecht mit dem, was euch beschäftigt, so rund um diese Black Lives Matter-Proteste auch in Bezug auf Deutschland. Und ja, das haben sie gemacht. Das waren Azeret Kua vom Podcast Two Blacks and a Jew, den ich hier auch sehr, sehr empfehle. Das ist ein sehr, sehr schöner Podcast. Und sie hat mit der Antirassismus-Trainerin Sandrine gesprochen und mit der Englischlehrerin Natascha, die alle aus München sind. Und es ist, finde ich, wirklich eine sehr schöne Folge geworden.
Okay, cool. Ja, und wir reden heute über den neuen Spike Lee Joint, muss man ja sagen. Da Five Bloods letzten Freitag auf Netflix rausgekommen. Das heißt, vielleicht haben viele den schon gesehen und scheint so ein bisschen, ja, so eine der ja wirklich überhaupt größeren Filmsachen zu sein, die es gerade überhaupt gibt. Also gerade in so einem Produktionsbudget mit so einem Aufwand, was das so ein bisschen vielleicht auch Richtung Oscar schielt, so gibt's ja eigentlich gerade gar nichts, was so rauskommt. Spike Lee kennen bestimmt viele, der ist kommt ursprünglich aus Atlanta, aber ist in Brooklyn aufgewachsen und man muss eigentlich sagen, dass der, ja, der wichtigste und bekannteste schwarze Regisseur der Welt ist, Punkt. Und trotzdem muss man auch noch sagen, dass so von der, also breiten Masse Spike Lee natürlich akzeptiert ist, aber ich glaube, es ein bisschen gedauert hat, bis er so wirklich aufgestiegen ist in die höchsten Ränge und tatsächlich genannt wird in einem Atemzug mit halt vielen großen anderen weißen Regisseuren. Der hat seinen ersten Film She's Gotta Have It 1986 gemacht und dann halt viele, viele weitere Filme seitdem. Do the Right Thing ist auch, also damals umstritten gewesen, heute würde man sagen, auch ein aktueller Film zur heutigen Zeit eigentlich. Und dann zum Beispiel die Malcolm X Biopic, das mit dem gleichen Namen hat zum Beispiel, und interessanter in den letzten Jahren waren noch Chirac zum Beispiel und Black Klansman, für den er ja auch einen Oscar bekommen hat, wo er dann aber, ja, das war ja auch eine große Kontroverse, dann gegen Green Book verloren hat, und er hatte doch schon mal den Oscar verloren, ich weiß jetzt nicht mehr genau mit welchem Film, gegen Miss Daisy und ihr Chauffeur, und dann hieß es immer so, ja, Spike Lee verliert immer, wenn Hollywood so eine pseudo-rassismus-kritische zwei Menschen fahren im Auto irgendwie Film macht. So, deswegen werden wir mal sehen, was jetzt mit Da Five Bloods ist, ob der auch für einen Oscar nominiert wird oder nicht. Man kann sagen, dass die Filme von Spike Lee immer so ähnliche Themen haben. Also ganz viele spielen halt in Brooklyn zum Beispiel. Ne? Man sagt, das ist ein Spike Lee Joint. Die sind oft so ein bisschen collagenhaft gemacht. Also wir haben total abgefahrene Kameraeinstellungen oft. Dann haben wir manchmal auch in Da Five Bloods zum Beispiel wieder so Fotos, die uns erklären, also wie in einer Dokumentation eigentlich erklären sollen, worüber wird gerade gesprochen, was passiert eigentlich. Die Filme sind super bunt. Die Charaktere reden sehr so stilisiert meistens. Und es geht natürlich ganz viel aber nicht nur um Rassismus zum Beispiel, sondern ganz viel auch so um Gender-Fragen. Und es geht um diese Fragen auch immer ein bisschen, ja, ich würde sagen, vielleicht tiefgründiger oder ausdifferenzierter, als das in zum Beispiel weißen Filmen halt oft passiert, wie zum Beispiel Green Book. Colorism ist zum Beispiel ein Thema. Es ist ein Thema so, wo genau man mit seiner Identität hingehört, wie sich Race und Class, was das miteinander zu tun hat und dann wieder mit Gender und so weiter. Er wurde so ein bisschen verglichen, hier, das kennen wir noch alle aus der Schule, mit Brecht, mit diesem V-Effekt, also dass quasi bei Bertolt Brecht war es ja irgendwie wichtig, dass die Leute immer noch checken, dass sie ein Theaterstück schauen und nicht total da drin sind irgendwie. Und das ist Spike Lee wohl auch wichtig, dass man immer wieder so ein bisschen rausgerissen wird aus den Filmen und denkt, hä, was ist jetzt los und was passiert jetzt? Und das sehen wir bestimmt auch bei Da Five Bloods. Und ganz interessant fand ich noch, dass Wake Up wird fast in jedem Film von irgendeiner Figur proklamiert, weil das Kino halt auch ein krasses politisches Kino ist, ne? Also was tatsächlich Leute aufwecken soll und tatsächlich Leute auch in den Aktivismus treiben soll. Und eine dieser Sachen, also vielleicht so dieser nuancierten Blicke, ist mir euch bestimmt auch aufgefallen bei Black Klansman. Da ging es ja darum, dass ein schwarzer Polizeibeamter sich da an den Ku Klux Klan einschleust, und von Adam Driver wird ja sein Kollege gespielt, der ist Jude. Und dann sagt irgendwann die Hauptfigur so zu ihm, why you acting like you ain't got skin in the game? Also warum ziehst du dich eigentlich zurück aus dieser Debatte, wenn du doch eigentlich das jüdische Heritage hast und eigentlich genauso mit mir diesen Kampf kämpfen müsstest? Und das ist schon differenzierter, glaube ich, als wir das sonst in vielen Filmen sind. Und darum, genau, geht's auch so ein bisschen in dem Film. Jetzt seid ihr Spike Lee Fans? Ich muss sagen, ich bin noch so ein bisschen Neuling. Also ich habe noch gar nicht so viele Filme von ihm gesehen, aber will da sehr gerne viel nachholen.
Also ich habe schon einige Malcolm X-Filme, nicht Malcolm X-Filme. Ich habe mich aber schon verraten.
Spike Lee. Ja, da hast du schon gesehen, hat man schon gesehen, wie der Status bei,
ich wollte gerade sagen,
bei dir ist.
Genau, also ja, ich habe schon einige Spike Lee-Filme gesehen, und ich glaube, so mein Lieblings-Spike Lee-Film ist Malcolm X. Es ist sehr, sehr, sehr gut porträtiert worden von Spike Lee, und auch Black Klansman fand ich eigentlich ganz gut, wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich es jetzt vergleichen würde mit The Five Bloods, würde ich The Five Bloods auf jeden Fall höher stufen als Lieblingsfilme. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe noch nicht super viel gesehen. Also ich bin kein Spike Lee Superfan, aber ich schätze seine Arbeit sehr und so wie du gesagt hast, Christian, bis er überhaupt für seine Arbeit anerkannt wurde, hat es sehr, sehr, sehr lange gedauert. Und das ist total schade, dass halt, weil er natürlich auch andere Genres sich anschaut und nicht immer nur auf Rassismus sich spezialisiert. Da fällt mir Inside Man ein. Inside Man, toller Thriller, auch mit Denzel Washington. Gefällt mir auch super gut. Genau, so Serien ist jetzt nicht so mein Ding. Also She's Gotta Have It, da war er jetzt auch noch sehr beteiligt dran. War die erste Staffel relativ stark und die zweite Staffel einfach so durchwachsen, wo ich dann gesagt habe, okay, das muss jetzt irgendwie nicht mehr sein.
Ja, ist so ein bisschen durchwachsen, ne? Das Werk, oder beziehungsweise wird ihm das attestiert. Also ich glaube, viel Häme hat er bekommen, als er dieses Oldboy-Remake dann gemacht hat mit Josh Brolin und so. Ja. Deswegen hat man so das Gefühl, dass ja, auch die Kritikerinnen und Kritiker immer so denken, okay, neuer Spike Lee-Film, mal gucken, ob es einer der richtig guten ist oder einer der schlechteren. Mhm. Hast du ein paar gesehen, Mintu?
Ich habe nur BlacKkKlansman gesehen, aber ich störe mich immer ein bisschen daran, wenn halt Leute, die dann über Regisseure oder halt allgemein Leute im Filmbusiness oder KünstlerInnen, AutorInnen, wenn die irgendwie einer Minderheit angehören, dass das denen, dann sind sie vor allem ein schwarzer Regisseur und ein schwarzer Autor, ne? Und auch wenn ein Autor zum Beispiel irgendwie einer Minderheit angehört, ist dann immer diasporische Literatur. Aber es ist halt einfach, also jeder schöpft ja irgendwie aus sich und aus seinen Erfahrungen und aus seinen den sozialen Problemen und so weiter, die einen beschäftigen und das wird dann nur Minderheiten irgendwie blöd angekreidet und das ist dann ein spezielles Genre und bei weißen KünstlerInnen ist es dann halt einfach ihre Kunst und das ist dann halt einfach so und ich empfinde das ist extrem problematisch, weil so, ich finde Spike Lee nur als schwarzen Filmemacher irgendwie zu charakterisieren ist ein bisschen, also ich finde es ein bisschen respektlos auch. Also allein schon diese Tatsache, der Five-Platz, also ich habe mir auch überlegt, so wie viel ich überhaupt sagen kann dazu aus einer vietnamesischen Perspektive, weil es ja eher eine afroamerikanische Perspektive auf vietnamesischem Boden irgendwie abhandelt. Aber das machen ja alle anderen amerikanischen Kriegsfilme über den Vietnamkrieg irgendwie auch. Und dass das jetzt dann herausgestellt wird als vor allem afroamerikanische Perspektive. Nein, es ist halt einfach ein amerikanischer Vietnamfilm, wie alle anderen auch. Mhm. Nur halt mit einem spitzeren Draufblick drauf, also einer anderen Angehensweise ein bisschen.
Mhm. Okay, ja, nehme ich auf jeden Fall an, die Kritik, das so beschrieben zu haben. Trotzdem würde ich sagen, dass es natürlich trotzdem schon eine Sonderrolle hat, die er einnimmt, gerade weil er auch ja diese Themen auch explizit halt thematisiert und auch das politische Kino ist, ne? Ja, und ich würde schon sagen, dass sich der Film auch, aber da müssen wir gleich dann drüber sprechen, gerade in dieser super interessanten schwarzen Perspektive ja auch sehr unterscheidet von anderen Vietnamkriegsfilmen, die es so gab.
Ja, aber, auf jeden Fall.
Mhm. Ja, vielleicht müssen wir erstmal erklären, worum es überhaupt geht. Und das kannst du machen, Jasmin.
Ja, genau. Christian, du hast es ja schon gesagt, es gibt fünf Kriegsveteranen, die zurück nach Vietnam kehren. Paul, gespielt von Delroy Lindo. Otis, gespielt von Clark Peters, der vielleicht aus The Wire bekannt ist. Eddie wird gespielt von Norm Lewis, vor allem im Musical Theater bekannt. Und Melvin wird gespielt von Isaiah Whitlock Jr., und Pauls Sohn David ist auch dabei, gespielt von Jonathan Mayers. Und die kehren zurück nach Vietnam, um die Überreste ihres gefallenen Bruders oder Blood wieder zurückzubringen in die Heimat. Und gleichzeitig aber auch einen Goldfund, den sie auch begraben haben, mit Storm und Norman wieder zurück in die USA zu bringen. Und ja, vielleicht sprechen wir auch gleich darüber, was so die Gründe sind, warum sie das machen. Das würde mich interessieren, wie ihr das seht.
Können Filme einem helfen, wenn man gerade mit Depressionen zu kämpfen hat? Und haben wir auch persönlich eine Historie mit Depressionen oder auch depressiven Episoden? Ist psychoanalytische Filmkritik wirklich was, das wir heute noch gebrauchen können? Und wie funktioniert eigentlich gute Filmkritik? Also wie kommt man tatsächlich an die Ideologie oder an irgendwas Hintergründiges an einem Film ran? Gibt es da eine richtige Methode, nach der man vorgehen kann oder nicht? Wie fängt man da eigentlich an? Wer bin ich überhaupt? Mir wurde gesagt, meine Gäste haben so viel Profil und ich nicht. Und was halten wir von Sternewertungen? All das besprechen Lukas und ich und noch viele, viele, viele mehr eurer Fragen in der aktuellen Mailbag-Folge, die ihr hören könnt, wenn ihr Cuts mit mindestens 3 Euro auf Steady unterstützt. Und gerade bereiten wir uns natürlich vor auf das große Tarkovsky-Special mit Wolfgang M. Schmidt, das ihr dann auch hören könnt. Wenn ihr ja Lust habt, Cuts ein bisschen zu unterstützen, das Projekt ein bisschen am Leben zu halten, dann schaut nach auf steadyhq.com/cuts. Falls ihr das schon macht, tausend Dank und jetzt geht's weiter. Also ich fand wirklich auch nochmal eine Vorbereitung darauf, dass der Film unheimlich dicht ist. Also gerade dieses Thema schwarze Soldaten in Vietnam ist eher ein so super interessanter Themenkomplex, weil das tatsächlich so ein bisschen ja von vielen so ja Vietnamkriegsfilmen manchmal ausgespart wird und weil das so eine ganz krasse Sonderrolle doch ist eigentlich. Also es ist ja sowieso immer schon so in ganz vielen Kriegen, dass so ja, so unterdrückte Minderheiten, wenn man erstmal würde man ja denken, okay, man ist schon zu Hause auf eine Art unterdrückt, das ist ja noch also dann zur Bürgerrechtsbewegung, ne, wo dann der Vietnamkrieg auch losgeht und so weiter, würde man ja denken, dann kämpft man auf keinen Fall einen Krieg mit für die weiße Mehrheitsgesellschaft, aber das war eben ganz, ganz oft nicht so, also in unterschiedlichen großen Kriegen und sowas, dass es gerade darum ging, dass man, wenn man jetzt den Krieg mitkämpft, dann kann man sich dafür Anerkennung quasi erkaufen. Bei Vietnam war es ja so, dass es gedraftet wurde, also das war ja nicht so, dass sich da alle freiwillig gemeldet haben und es ist auch so gewesen, dass gerade Schwarze vermehrt, also mehr als Weiße da waren, weil zum Beispiel man konnte sich als Weißer drücken davor, wenn man an der Uni war und viele Schwarze hatten dann gar nicht die Möglichkeit, überhaupt an der Universität zu studieren und so weiter. Aber ich habe so ein Buch in Vorbereitung mir angeschaut, das heißt The African American Experience in Vietnam von James E. Westheider und da wird wirklich am Anfang ganz krass gesagt, dass es ging so weit am Anfang, dass die Leute gesagt haben, Vietnam war eigentlich der einzige Ort, wo es eine Gleichheit überhaupt geben konnte. Also da wird das so wie, fast wie das gelobte Land irgendwie beschrieben, in dem Schwarze und Weiße quasi auf Augenhöhe miteinander interagieren konnte, wie so ein Utopieraum. Und wenn man das liest, denkt man so, was, das ist ja total krass. Und ich finde dieses ganze Thema überhaupt mal so in einem Film zu verpacken, total spannend, aber ich finde auch, es ist sehr, sehr viel drin. Also wenn man das so schaut, sehr viele Dialogen sind so Bezüge auf unterschiedliche Sachen und dann weiß man, ah, da meinen sie das und da meinen sie das und am Anfang ist Muhammad Ali und so weiter, der ja berühmterweise den, hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Muhammad Ali hat ja den Kriegsdienst verweigert in Vietnam, dann wurde ihm da sein World Championship-Titel aberkannt und dann hat er sich den quasi nochmal zurückgekämpft, ein zweites Mal und so weiter und so fort. Also es ist eine unheimlich dichte Geschichte auf jeden Fall. Absolut. Wie hast du denn den Film erlebt, Mintu?
Also ich fand auch diese ganzen Bezüge auf die Vergangenheit und dann auf diese, wie er das ineinander verwoben hat. Also zumal die Ereignisse in Vietnam geschichtlich als auch dann verwoben mit den verschiedenen Ereignissen in den USA, mit dem, den Racial Conflicts. Er ist ja dann auch immer, es war ja überhaupt nicht irgendwie nach Archiv oder so, das ist dann so, also geschichtlich das und dann das nacheinander, sondern einfach, er hat dann verschiedene Bezüge hergestellt und das dann irgendwie miteinander verwoben. Das war sehr spannend. Was ich, die Leistung von dem Kerl, der Paul gespielt hat, wie heißt der nochmal?
Delroy Lindo.
Das war eine unfassbare Performance. Mhm. Also alleine in ihm so viele absurde Sachen, die sich widersprochen haben in dieser einen Figur, dass Spike Lee diese Figur geschaffen hat, die so unfassbar komplex und spannend war. Und also dieser Paul hatte ja, also der ist ein schwarzer Mann, der hatte diese engste Verbindung zu dem Norman, der verstorben ist und hat aber wohl krasse PTSD und Träume und redet im Schlaf und hat irgendwie auch Aggressionsprobleme und hat einen Make America Great Hat an, also unterstützt Trump. Also all diese Sachen, die sich in ihm, in der Figur widersprechen und wie er das auch auf die Leinwand oder auf den Bildschirm gebracht hat, mit diesen Close-Ups, wo er dann so die verschiedenen inneren Zustände von sich irgendwie in so Monologen hatte, das war eine unfassbar starke Performance. Ich finde aber auch so, also er und Otis wurden noch irgendwie dargestellt, irgendwie so als komplexere Charaktere. An die anderen zwei kann ich mich ehrlich gesagt nicht so gut erinnern.
Mhm. Ne? Ja, ja, absolut. Also mir ging es ja auch ähnlich. Also ich fand die Figur Paul zum Teil völlig absurd und fand auch diese Monologe super beeindruckend. Ich habe mir jetzt auch gerade nochmal zur Vorbereitung die Szenen nochmal angeschaut und dachte mir so, Wahnsinn, also wenn der dafür keinen Oscar gewinnt, weil das, also es war total paradox, also man konnte irgendwie, ich konnte ihn irgendwie nicht so ganz verstehen und habe die ganze Zeit in dem Film versucht nachzuvollziehen, warum er zu einem Trump-Anhänger wird, wo er doch so sehr für die Freiheit der Schwarzen kämpfen wollte und möchte und es eigentlich immer noch tut, das aber in seinen Aktionen so gar nicht sichtbar ist. Also einmal mit der Wahl von Trump und dann auch mit eben diesem Hut und auch wie er sofort reagiert hat. Also ich denke da auch an diese eine Szene, wo sie angekommen sind und ihren Guide treffen in dieser Bar, wo er sich sofort so angestarrt fühlt von diesen zwei vietnamesischen Herren und sich total provoziert gefühlt hat. Und dann dachte ich mir so, ja, Paul hätte jetzt genauso gut auch weiß sein können in diesem Moment.
Ja.
Wo ich gedacht habe, okay, was passiert hier? Also ich habe ihn auch nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, das ist auch das Spannende an dieser Figur.
Ich glaube auch, das ist ja das Coole daran, dass Spike Lee nicht immer irgendwie eine höhere Moral sieht oder Charaktere als in sich geschlossen, in sich kohärente Personen zeichnet, weil es sind Menschen einfach nicht. People are fucked up. Und ich finde es dann ganz cool, dass Spike Lee dem auch irgendwie Raum gibt und nicht irgendwie zum Beispiel eine höhere Moral in seinem Film irgendwie versucht zu erklären, dass diese Five Men da in Vietnam dann die Helden waren, sondern sie waren auch mal die Anti-Helden, die halt aus Versehen zum Beispiel irgendwie scheiß Sachen gemacht haben und so weiter. Also der hat dem einfach auch Raum gegeben und so gezeigt, hey, also das macht nicht immer Sinn, was Menschen machen und vor allem nicht in Kriegen. Und das fand ich dann ganz cool, dass er dem auch die Chance gegeben hat, diese verschiedenen Narrative einfach drin zu haben, ohne dass man da irgendwie krass erklären muss, weil man kann sich vieles einfach nicht erklären.
Ja, er sagt doch da so einen Satz, I'm tired of not getting mine, als er dann erklärt, warum er Trump gewählt hat. Und da sagt er dann, dass wir, die US-Amerikaner, halt die illegalen Immigranten halt wieder aus dem Land rausschmeißen müssen und die Mauer bauen sollen. Das ist ja interessant eigentlich, dass so ein Charakter dann quasi auch gegen, weiß ich nicht, zum Beispiel illegale mexikanische EinwandererInnen dann vielleicht eigene Rassismen in sich hat und sowas. Und dass es so ein komplexer Charakter ist, das fand ich auch total interessant. Und ich muss aber sagen, schon diese dritte Szene des Films, ne, fand ich super bemerkenswert. Also am Anfang kommen die am Hotel an und lernen sich so ein bisschen kennen und dann, und davor sehen wir diese ganzen verschiedenen Geschichtsfetzen und sowas, die so dokumentarisch ist. Und dann im dritten sind die in so einem Club in Ho Chi Minh City und hinter dem DJ-Pult hängt so ein riesen Banner von Apocalypse Now und es läuft Marvin Gaye, Gotta Give Up oder wie der Song heißt und das ist, oder Gotta Give It Up und das fand ich so abgefahren, also diese Szene und vor allem die laufen da ja durch, an den Seiten sieht man halt so vietnamesische Clubgäste halt und die laufen da ja fast wie bei Soul Train durch, also die Leute stehen so an der Seite und die machen so unterschiedliche Moves und gehen da so durch und bei diesem in diesem Song geht es ja irgendwie auch so darum, Marvin Gaye, so ich war immer bei Partys und stand immer so rum, aber wusste nicht so richtig und dann habe ich es mir so genommen und dann habe ich das so selber gemacht, also es ist wie so ein Reclaiming, weil ich fand es super interessant, in dem Buch steht nämlich, dass ein Grund, also es gab quasi, also schwarze Soldaten in Vietnam hatten auch viel, dann auch, also dachten erst, okay, vielleicht wird das cool, um das jetzt mal runterzubrechen, aber hatten auch viel mit Rassismus zu kämpfen, auch in Vietnam und auch im US-Heer. Und dann stand da so eine Zeile drin, das fand ich interessant, dass es auch um Musik ging, weil in den Clubs nie afroamerikanische Musik gespielt wurde, sondern halt immer nur weiße Musik. Und dass da halt jetzt quasi Marvin Gaye kommt in Vietnam, was ja, also ich war auch mal eine Zeit lang in Vietnam, jetzt nicht so viel in Clubs, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass da Marvin Gaye so laut gespielt wird halt so. Also das scheint ja so auch so ein bisschen Bezug darauf zu sein. Das fand ich irgendwie total interessant, das so zu sehen. Und auch, dass sie so eine Apocalypse-Now-Party haben, ne? Also was so suggeriert, dass quasi so der Krieg mittlerweile und vielleicht doch in Vietnam auch schon so eine popkulturelle Sache ist, mit der man so umgeht. Das fand ich irgendwie total abgefahren. Zeigt, glaube ich, schon, dass Spike Lee ja auch dieses Collagenhafte geil findet. Also dieses so Bezüge aufmachen, aber nicht so richtig erklären, was meint er. Ich weiß nicht, wie ihr diese Szene wahrgenommen habt.
Ja, ich weiß, ich würde dir vielleicht sogar ein bisschen widersprechen, dass so schwarze Kultur gar nicht Einzug gefunden hat in so Musik in Saigon in dieser Zeit. Also in den 60er, 70er Jahren ist ganz viel passiert, dass afroamerikanische Musik, also Soul, Blues, R&B und so weiter, sehr stark in die heimische Musikindustrie korporiert wurde und das dann in diesen Clubs gespielt wurde. Also wenn man zum Beispiel die ganzen Chansons, Sängerinnen und so weiter aus dieser Zeit anhört, wie sie auch alle, also auch vom Nationaldichter, der dann diese Songs gespielt hat, Jincombe Cern, glaube ich, heißt der. Man hört ganz klar, dass da irgendwie auch sehr viel schwarzer Musikeinfluss drin ist in dieser Musik. Und das macht ja auch Sinn, wenn so viele schwarze Personen in Vietnam auf einmal sind. Also ich glaube, das war das erste Mal, dass so viele schwarze Menschen in Vietnam waren. Also davor waren halt eine weiße Kolonialherrschaft und davor waren Chinesen irgendwo mal da und Japaner. Aber an sich ist ja Vietnam ein relativ homogenes Land gewesen, wenn man jetzt von den anderen Minderheiten jetzt... Aber die sind halt auch asiatisch. Also es war das erste Mal, dass so schwarze Personen da waren. Das hat sich schon auch in der vietnamesischen Popkultur niedergeschlagen. Mhm. Aber, warte mal, stopp. Christian, was war deine Frage?
Wie ihr die Szene wahrgenommen habt. Also es würde mich, ja, dass da so eine Apocalypse Now Party irgendwie gefeiert wird.
Ich finde es schon so interessant, dass Spike Lee immer wieder so Bezug genommen hat auf solche Kriegsfilme. Also auch, als er dann die vier Veteranen mit dem Sohn da auf das Boot gesetzt hat und die dann ins Mekong-Delta gefahren sind und dann lief auf einmal die Walküre.
Ritter Walküren
von Wagner. Und das ist ja bei Apocalypse Now auch so gewesen. Also diese ganzen, wenn man sich den Film mal angeguckt hat, diese ganzen Bezüge auf diese amerikanischen Kriegsfilme, fand ich ganz interessant. Ich hatte das Gefühl, so Spike Lee will uns sagen, das ist auch nur ein anderer amerikanischer Kriegsfilm, nur mal aus einer anderen Perspektive. Also so, das war mein Gefühl, was seine Message dahinter war. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Jasmin.
Mir geht es tatsächlich ähnlich wie dir, Min. Ich habe auch gedacht, dadurch, dass es halt eben Apocalypse Now ist, wahrscheinlich der Kriegsfilm, den viele AmerikanerInnen und Amerikaner einfach kennen und aber auch andere, also internationales Publikum kennt das dann natürlich auch. Wobei ich mir dann auch gleichzeitig gedacht habe, wie sieht es mit den aktuellen Generation aus? Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute den Film nicht kennen und er deswegen bewusst diese Anspielung gemacht hat, um zu zeigen, okay, ja, es gab diesen Film, der war aber sehr weiß und jetzt gibt's The Five Bloods, der sehr schwarz ist. Und wenn ihr das irgendwie zusammennehmt, habt ihr vielleicht so ein bisschen so ein Fünkchen Wahrheit, was tatsächlich dort passiert ist, damit man weiß, so, hey, das ist die Erfahrung gewesen von amerikanischen Soldatinnen und Soldaten.
Ja, es gibt noch so eine andere Szene, die das ein bisschen spiegelt. Ich finde, das ist so eine andere eigentlich der interessantesten Szenen, weil für mich, also was ich super spannend finde an dieser ganzen Geschichte, ist so ein bisschen auch so, kann es nicht. Also wir haben zwei so Gruppen, die ja eigentlich unterdrückt sind, also einerseits die Schwarzen in den USA, die dann für die USA in den Krieg ziehen und dann natürlich die vietnamesische Bevölkerung, die ja viele verschiedene Kriege kämpfen musste und auch diesen halt, bei That 70 Show, dieser Comedy-Serie, sagt irgendwann mal eine: Vietnam was an illegal war that we lost. Das finde ich eigentlich so ganz, bringt das eigentlich ganz gut so auf den Punkt. Und diese Frage so, kann da eine Solidarität eigentlich stattfinden, ne? Also können die sich vielleicht gegenseitig auch erkennen, so und das gab's ja immer so ein bisschen. Also es gibt dieses, ja, was von Muhammad Ali am Anfang des Films ist, dass er sagt, niemand aus Vietnam hat mich jemals das N-Wort genannt, so, warum soll ich da jemanden umbringen? Und Ho Chi Minh zum Beispiel war ja auch in Harlem. Genau. Und so, und ich finde diese krasse Szene, wo sie dann also hinter Enemy Lines quasi sind und das Radio anmachen, wo dann aus Hanoi eine Radiosprecherin dann quasi sagt, dass Martin Luther King wurde gerade ermordet und wollt ihr nicht, also, und dann spricht sie eben zu den schwarzen GIs und sagt so ein bisschen, warum seid ihr eigentlich hier, ne? Oder merkt ihr nicht, wie unterdrückt ihr seid? Wir sind eigentlich solidarisch mit euch. Und das finde ich halt super interessant. Das Witzige ist, ich habe nochmal Apocalypse Now jetzt geguckt und da gibt es so eine Szene, wo die auch auf dem Boot sitzen und einer liest so die Zeitung und da kriegen sie einfach nur mit, ja, Charles Manson hat halt super viele Leute umgebracht. So, das ist halt so die schwarze versus die weiße Experience, von wegen, ja, irgendein kranker Weißer hat super viele Leute umgebracht. Und die haben halt, also ich habe das, hat auch das Gefühl, dass es so ein leichtes Reclaiming ist. Und ich fand das immer so total spannend, habe mich aber dann gefragt, ob der Film nicht Und wie weit man das Spike Lee vorwerfen kann, ob der Film nicht den Vietnamesen und den Vietnamesen nicht doch vielleicht zu wenig Platz einräumt in diesem Film, gerade aus diesem Solidaritätsgedanken. Das war so eine Frage, die ich die ganze Zeit hatte.
Ja, das ist halt immer das Ding, wenn man über jetzt auch, also ich mache jetzt ein schwieriges Fass auf und ich hoffe, Leute interpretieren das jetzt nicht falsch. Also der schwarze Kampf und die schwarze Unterdrückung ist eine, die geschichtlich einfach von anderen Minderheiten nicht so durchgemacht wurde. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spezieller Kampf und der muss singulär stehen. Aber wenn man zum Beispiel auch die Black Lives Matter Bewegung auf Deutschland zum Beispiel anwendet und einfach sieht, okay, was ist die Geschichte des Rassismus in Deutschland? Das ist zwar, also es gibt die Kolonialgeschichte, Herero und Nama und so weiter, da müsste irgendwie irgendwo was klingeln, aber das war nicht in dem Ausmaß, wie das irgendwie in Amerika, in Großbritannien und so weiter war. Unsere Geschichte, also von der größte Teil unserer Migration und von der größte Teil der rassifizierten Menschen hier in Deutschland sind nicht schwarz. Das ist zahlenmäßig einfach so.
Es hat geklingelt.
Genau, das ist zahlenmäßig einfach so. Und ich finde, wir müssen dann auch mutig sein und fragen, okay, wir geben jetzt diesen ganzen schwarzen Personen die Aufmerksamkeit und das ist auch richtig und wichtig so. Die machen Pioniersarbeit hier in Deutschland, vor allem was Literatur gegen Rassismus angeht. Aber wann widmen wir uns auch zum Beispiel mit der gleichen Intensität den Themen irgendwie der Unterdrückung von anderen Minderheiten hier in Deutschland? Und das sehe ich zum Beispiel auch in dem Film. Also es wurde sehr krass diese afroamerikanische Perspektive in Vietnam bearbeitet. Aber so zum Beispiel ganz leicht angeklungen ist das ja mit dem Kind von einem der, Charaktere, Otis, hatte ein Kind mit einer vietnamesischen Prostituierten, die es dann zu was gebracht hat. Und er lernt dann dieses Kind kennen, eine Tochter, eine halb schwarze, halb asiatische Tochter, die aber vor allem wohl in Vietnam dann schwarz gelesen wird, weil das ist einfach so. Und da hat man halt ganz wenige Szenen, so ein bisschen rührselige Szenen dann gewidmet. Sie sagt dann zum Beispiel ihren Eltern, ich liebe dich, was in Vietnam nicht passiert. So, wir sagen unseren Eltern nicht, dass wir sie lieben. Und sie sagen uns auch nicht, dass sie uns lieben. It's not happening. So. Und dass diese Perspektive zum Beispiel, eine innervietnamesische Perspektive, so ein bisschen als Randnotiz gesehen wird, fand ich ein bisschen schade. Und auch zum Beispiel, inwiefern Solidarität zwischen Vietnamesinnen und Afroamerikanerinnen in der Geschichte ausgesehen hat. Das hat man vor allem aus der afroamerikanischen Perspektive bearbeitet, aber wie das aus einer vietnamesischen Perspektive geht nicht. Also man hätte sich zum Beispiel auch tiefer, wie du sagst, mit Ho Chi Minh beschäftigen können, der geschrieben hat, so wir als vietnamesische Bevölkerung müssen Seite an Seite mit den schwarzen Menschen stehen, die einfach deren Erlebnisse, was Unterdrückung durch Weiße angeht, singulär ist. Also es ist alles einfach sehr aus einer, ich will das nicht jetzt dezidiert kritisieren, aber ich muss schon sagen, das war schon aus einer sehr spezifischen Perspektive. Es war nicht multispezifisch und die vietnamesischen Perspektiven auf dieses ganze Thema wurden gar nicht so wirklich durchleuchtet. Und auch der Rassismus, der von Vietnamesen ausgeht, wurde nicht wirklich durchleuchtet, weil es gibt antischwarzen Rassismus in Vietnam und das oder auch in Asien und das war nicht wirklich Thema.
Das hat mir auch an dem Film gefehlt. Also ich hätte mir auch viel, viel mehr gewünscht, dass die vietnamesische Seite mehr zu sehen ist und man hat immer wieder die Spannungen gesehen, aber so gar nicht die Solidarität, die dann herrscht. Und das hat mir total gefehlt. Also man hat ja diese eine Szene von Paul, der sich mit einem Händler anlegt, wo der Händler dann auf ihn losgeht, hey, du hast meine Familie umgebracht. Und ich glaube, das Problem ist halt aber auch, dass da halt eben diese Spaltung zu sehen ist, weil wir in einer weißen Mehrheitsgesellschaft leben, also jetzt auch die Amerikaner in der Hinsicht, und man dann halt eben nur auf den antischwarzen Rassismus guckt. Und das ist auch, ich finde, Min, deine Kritik auch.
Ich heiße Mintu übrigens, ne?
Mintu, oh sorry. Mintu.
Ich dachte,
Mintu.
Ich bringe das nochmal kurz an.
Nein, das alles tut mir gut. Wahnsinnig leid. Mintu, so, okay. Mintu, ja, also ich finde auch, jetzt bin ich kurz aus dem Konzept raus, aber ich komme wieder rein.
Sorry.
Nee, alles gut. Es ist total richtig, dass aktuell der Fokus eben auf antischwarzen Rassismus liegt und man wenig Solidarität sieht und auch anspricht. Also es ist sehr, sehr, sehr wenig. Und das ist das kann man auch Spike Lee ankreiden. Ich finde, das ist genau dasselbe. Also er hätte da noch viel, viel mehr machen können und auch die Tochter vielleicht nochmal mehr einbeziehen. Also nicht nur die vietnamesische Frau, die dann auch irgendwie die Connections zu dem französischen Gangster-Typen da herstellt. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt und ich hätte wirklich sehr, sehr gerne mehr von der vietnamesischen Seite gesehen. Das ist ein bisschen schade, aber ich kann es auch irgendwie verstehen, warum das Spike Lee macht, aber gleichzeitig denke ich mir so, man hätte da noch mehr machen können.
Also es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen hyperkomplex geworden, aber er hat so Vietnamesen auch sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Also entweder die werfen den Schwarzen komplett vor, ihr seid die GI, oder sie sind halt irgendwie noch Verbündete aus der Zeit, irgendwie aus der südvietnamesischen Armee. Und man muss einfach sagen, so, Vietnams Bevölkerung ist übelst jung. Viele Menschen haben gar keine aktiven Erinnerungen mehr aus der Kriegszeit und ich glaube, so dieses ganze Fass nochmal aufzumachen, war ihm wahrscheinlich auch zu viel.
Ja, der sollte ja eigentlich gar nicht überhaupt sich um schwarze Soldaten drehen, der Film, ne? Der sollte ja ursprünglich mit Weißen gemacht werden, also Spike Lee hat das Drehbuch so ein bisschen übernommen, also deswegen kann man ihm quasi hoch anrechnen, überhaupt das so umgebaut zu haben und so weiter und was da alles drin ist, aber ich hatte auch so das Gefühl, ich habe mich da schon länger so drüber auch nachgedacht und mich auch gefragt, gibt's eigentlich gute vietnamesische Filme auch über den Vietnamkrieg? Weil es ist schon krass, dass Vietnam ist ja auch so einer der ersten Kriege oder mit der erste, wo so die internationale Presse wirklich so richtig da ist, ne? Also wo die alle hingefahren sind, wo es Journalisten gab, die vor Ort waren, so Videos gemacht haben und so. Wir kennen ganz viele Bilder auch aus diesem Krieg und so weiter. Und gleichzeitig ist der ja auch so sehr stark bearbeitet, der Krieg, aber so krass halt aus westlicher Sicht so die ganze Zeit, ne? Also fast alles, was wir kennen, wenn man jetzt im Westen sozialisiert wurde, sind halt irgendwelche Vietnamkriegsfilme irgendwie mit so cooler Musik und Helikoptern und weiß ich nicht was. Und das ist schon abgefahren, finde ich. Also wie wenig so die vietnamesische Sicht da irgendwie so drin ist. Es gibt dieses eine, das muss ich wirklich empfehlen, The Sorrow of War heißt das Buch von Bao Ninh. Da geht's so darum, was eigentlich ein bisschen witzig ist, weil die wollen ja auch quasi die Überreste ihres Kameraden aus dem Dschungel holen. Und da ist es so, dass eben auch ein Soldat quasi nach diesem Krieg eben auch quasi die Leichen seiner Kameraden versucht zu finden. Und das ist immer so hin und her geschnitten zwischen den tatsächlichen Erfahrungen aus dem Krieg und wie er danach ist. Und es ist so ein bisschen wie so eine super tragische Haruki Murakami, daran hat sich so ein bisschen geändert vom Schreibstil, Geschichte, nur dass es halt viel heftiger ist, das Schicksal halt von allen. Und ich habe mich gefragt, so gibt's, wann kommt das mal ins Kino halt, diese Fragen. Und man muss sagen, dass Spike Lee schon, also die haben ja so trotzdem komplexe Eigenschaften, ne, die vietnamesischen Charaktere in dem Film. Es ist ja nicht so, dass die nur reine Stichwortgeber sind, sondern der Vater des einen war halt dann bei der Verteidigung von Saigon halt mit dabei und die anderen waren bei den nordvietnamesischen Truppen. Genau, und wir haben diese Tochter halt, ne, zwischen dem einen GI und der Frau da und die dann ja auch total beleidigt wurde quasi. Da ist ja dieses Thema auch so ein bisschen antischwarzer Rassismus in Vietnam so ein bisschen ja drin, ne, wo sie sagt, they called her the cockroach und sowas. Also es ist drin, aber irgendwie, ich hatte auch gedacht, so, da wäre noch so ein bisschen mehr, also es wird nicht diskutiert so richtig. Und ich hatte, und ich persönlich, das ist aber auch meine weise Sicht da drauf, ich dachte so ein bisschen so, ey, das würde mich eigentlich am allermeisten noch interessieren. Aber natürlich gibt es auch schon auf der schwarzen Seite viel, also genug aufzuarbeiten, um da zu einem Film zu machen. Nur ich hoffe, dass halt, dass diese vietnamesische Perspektive nochmal irgendwie anders, also gezeigt wird. Und ich weiß nicht, wie es euch damit ging, Spike Lee zersplittert den Film ja so, ne? Also wir haben ein paar Sachen, die sind eher so Comedy-mäßig, dann haben wir ein paar Sachen, die sind wie bei Apocalypse Now irgendwelche halt Monologe, während jemand durch den Wald geht. Und dann haben wir diese Rückblenden, ne? Wo Chadwick Boseman ja, ich finde phänomenal, diesen Storm in Norman spielt und die dann abstürzen und kämpfen. Und das ist ja schon fast sowas wie so eine schwarze Version von Rambo eigentlich, die wir da sehen. Und da werden ja tatsächlich auch dann vietnamesische Soldaten so richtig niedergemäht. Und später kommen die auch mit so Kalaschnikow so aus dem Dschungel. Und da dachte ich dann immer so, das geht mir so ein bisschen zu weit. Also, und ich verstehe das aber, weil man es auch wieder lesen kann als so eine Reappropriation von halt Rambo und so weißen Sachen und so Exploitation-mäßig oder Blaxploitation-mäßig. Und gleichzeitig dachte ich immer so, finde ich doch nicht so gut. Also genau, ich hatte so gemischte Gefühle auf jeden Fall.
Ja, wie habt ihr eigentlich das empfunden, dass die in den Rückblenden trotzdem die Schauspieler praktisch, die jetzige Zeit gespielt haben, in dem jetzigen Alter in den Rückblenden auch zu sehen waren. So, hat euch das, ich will euch erstmal so euer Ding, eure Sicht drauf hören, bevor ich was dazu sage.
Bevor ich rante.
Also ich fand's irgendwie komisch. Also ich hätte mir es gut vorstellen können, wenn sie irgendwie CGI benutzt hätten, um sie jünger zu machen, wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen. Weil es gibt ja am Ende des Films und ich glaube irgendwann zwischendrin doch auch so Fotografien von der Gruppe, wo sie jünger gemacht werden. Aber die Filmszenen an sich, da sind sie halt eben im jetzigen Alter und es ist schon irritierend. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, sie hätten jüngere Schauspieler casten können, die vielleicht jetzt nicht so bekannt sind. Und die hätten die Rollen spielen können. Also ich fand es ein bisschen komisch, ja. Weiß nicht, wie du es siehst, Christian. Oder Mintu.
Ja, es sind sie ganz, stimmt, am Ende gibt es mal so ein Foto, wo die verjüngt sind. Ne? Sind sie nicht doch so ein bisschen auf jünger geschminkt? Weil ich hatte so das Gefühl, also Spike Lee meint ja selber, als sie gefragt hat, wurde ja gefragt, warum hast du nicht gemacht wie bei The Irishman, Martin Scorsese, und dann hat er gesagt, ja, Digga, weil wir kein Geld haben. das fand ich halt ganz cool. Und dann finde ich es halt bei so vielen Charakteren auch ganz cool zu sagen, wir nehmen einfach die Alten, weil das dann diese seltsame Ebene bricht. Ne? Also dann sehen wir so, das ist nicht echt, was wir sehen, sondern das ist nur so eine Erinnerung eigentlich daran. Und dann zieht uns Spike Lee wieder so ein bisschen raus. Deswegen fand ich's in Ordnung. Ich glaube, das sollte tatsächlich auch irritieren, so ein bisschen aus einer Not eine Tugend gemacht, glaube ich.
Ich fand es halt auch verwirrend bis zu dem Punkt, da gibt es im Tempel so eine Szene, wo der Otis mit dem vietnamesischen Guide spricht, mit Vin, und der dann sagt, ja, wenn du einmal in einem Krieg gewesen bist, kommst du da nicht irgendwie niemals irgendwie raus. Also du bist da auch irgendwie weiterhin immer im Krieg in irgendeiner Art und Weise. Und das hat dann für mich dann Sinn gemacht, wenn ich dann die Rückblenden sehe und so merke, so, das sind dieselben Personen und es begleitet sie weiter. Und vielleicht diese Szenen begleiten sie auch weiter als aktiver Teil ihres Lebens auch, obwohl es Rückblenden sind. Also das habe ich dann irgendwie dann so verstanden. Aber
ja, macht auf jeden Fall Sinn, was ihr sagt. Also ich würde mich da so in der Hinsicht schon anschließen, aber am Anfang hat es mich so irritiert und ich dachte so,
ja, mich auch, voll.
Aber so, wenn man sich dann den Film anschaut,
what are those old people doing there?
So ist es.
So mit dem großen Bauch und dann hat er so eine Kalaschnikow dran und da dachte ich mir so auch, oh mein Gott.
Achtung, Achtung, kurzer Zwischenruf aus dem Schnittraum. Ab hier fangen wir so ein bisschen an zu spoilern. Also ab hier werden so schon zwei vielleicht wichtige Plotpoints verraten, die so in der späten zweiten Hälfte des Films passieren. Also falls ihr das nicht wissen wollt, dann guckt mal in die Podcast-Notes, da habe ich reingeschrieben, bis wohin ihr skippen müsstet, um dann bei unserem Fazit am Ende zu landen. Eine Sache, die ich nicht vergessen will, nur ohne das jetzt spoilern zu wollen, wird ja die Frage aufgeworfen, was mit dem Gold dann am Ende ist. Und das Gold sollte ja am Anfang halt an ein vietnamesisches Dorf, glaube ich, gehen, das quasi im Süden ist und quasi für oder mit den US-Amerikanern halt gegen den Norden kämpft. Und dann ist so ein bisschen halt die Frage, was wird damit gemacht und so weiter. Und dann geht es halt in so eine Richtung, dass schon die Frage gestellt wird, soll davon auch was in Vietnam bleiben? Aber dann bitte halt durch eine weiße NGO, die von Kolonialgeldern finanziert wurde.
Yeah.
Und dann haben wir so einen Shot, wo dieser eine NGO-Typ mit halt so vietnamesischen Kids ist. Und die haben halt so eine NGO, um gegen halt gegen die Verminung des Landes natürlich vorzugehen, was ja auch gut ist und so weiter. Und viele NGOs machen auch super Sachen. Aber das hat es schon so ein bisschen so einen White Saviorism-Touch, wo ich so ein bisschen, weil auf der anderen Seite sehen wir Black Lives Matter. Dann dachte ich auch so ein bisschen, hätte man auch eine andere Parallele finden können. Vielleicht will Spike Lee auch gerade das sagen, dass es halt nicht so einfach ist und dass halt auch, vielleicht will er auch tatsächlich NGO-Arbeit so ein bisschen kritisieren oder sowas. Nur da dachte ich auch so ein bisschen, fand ich so ein bisschen misslungen. Komisch, dass er das so gelöst hat.
Ja. Es ist ja nicht so, dass zum Beispiel Amerika Vietnam nicht anders abgefuckt hätte. Also zum Beispiel Agent Orange, das wird ja kurz erwähnt, dass das auf die Wälder niedergeregnet wurde. Agent Orange führt ja dazu, also das wurde jetzt im Film nicht erwähnt, dass die Bevölkerung, die mit Agent Orange in Kontakt gekommen ist, dann Kinder auf die Welt gebracht haben, die auf schwerste Weise behindert waren, also körperliche Deformationen, geistige Behinderungen und so weiter. Und die vietnamesische Bevölkerung kämpft seit Jahrzehnten da für Anerkennung und vor Gerichten für halt Reparationen und so weiter und sie kriegen nichts. Also da wäre auch zum Beispiel nochmal eine amerikanische Verantwortlichkeit gewesen, nicht irgendwie eine weird French woman who's doing family reparation work oder so. Aber also es ist, deswegen, das habe ich halt gemeint mit so amerikanischen Befindlichkeiten. So. Es wird so viel um amerikanische Befindlichkeiten gesprochen und der Kampf der Bürgerrechte der Schwarzen in Amerika und so weiter, was ja alles gut und wichtig ist, aber so ein bisschen so die vietnamesische Perspektive drauf und wie zum Beispiel die vietnamesische Bevölkerung gestruggelt hat nach dem Krieg und so weiter. Also das ist so eine Sache, die wurde alles komplett ausgeklammert und als du vorhin auch gefragt hast, gibt es das in Filmen überhaupt, Christian, ne, dass ein bisschen so die vietnamesische Perspektive auf den Krieg gezeigt wird? In westlichen Filmen habe ich das nicht so wirklich mitbekommen. Also es gibt vietnamesische Filme, die das machen, die das auch sehr schön machen. Die wurden halt im Westen sehr, sehr lange so als Propagandading verschrien. Aber wenn man das irgendwie auch so nur als Propagandading verschreit, glaube ich, ist das ein bisschen unterkomplex. Also es gibt so Filme, die zum Beispiel When the Tenth Day Comes, wo es dann oft darum geht, so wenn Männer zum Beispiel an der Front verstorben sind und wie die Familie dann damit umgeht und wie man zum Beispiel auch ein Land aufbaut und so ein bisschen nach dem Krieg, also wie auch Versöhnung gelingen kann. Und all diese Perspektiven kommen natürlich in Spike Lees Film nicht vor. Also das wurde ausgeklammert.
Ja, eine letzte Sache noch. Ich habe so einen, es gibt einen Text, Framing the Other, a Critical Review of Vietnam War Movies von John Klein. So ein kurzer Text, der geht quasi durch und guckt sich an, wie werden halt vietnamesische Personen in diesen ganzen Vietnam-Filmen halt so dargestellt und hat sich das geändert eigentlich so nach dem Krieg. Und am Anfang ist es halt noch so, dass es halt einfach so der Feind ist und später ist es ja dann so, dass, das fand ich auch super interessant, also was man bei Vietnam ja auch nicht vergessen darf, ist ja, die USA verlieren ja diesen Krieg und das hat halt auch Konsequenzen und zwar hat das so ein Vietnam-Syndrom, heißt es, also dass die USA nicht verstehen können, wie haben wir diesen Film verloren, diesen Krieg verloren und deswegen gibt es halt so Filme auch wie Easy Rider und Taxi Driver und Dirty Harry und sowas, wo wir diese Veteranen haben, die alle PTSD haben, aber auch in Filmen muss dann quasi erklärt werden, wie konnten es denn die Vietnamesen schaffen, also und dann werden die meistens halt mega brutal und total skrupellos und so gezeichnet und er kam schon zu dem Ergebnis, dass sich das nicht wirklich geändert hat in der Geschichte, also dass diese Darstellung von vietnamesischen Personen in halt den US-Vietnam-Filmen halt eigentlich gleich geblieben ist und da muss man ja sagen, das ist jetzt schon bei Spike Lee auf jeden Fall schon mal besser, als es vorher war.
Naja, es ist halt immer noch sehr brutal, ne? Es ist trotzdem ein sehr brutaler Film und Menschen explodieren und überall ist Blut. Wenn man halt vietnamesische Nachkriegsfilme sieht, die sind sehr poetisch. Da wird dann, da geht es so viel um Innenansichten und Community und so weiter und wie baut man das wieder auf und das ist dann eher so Beziehungen von Menschen in Vietnam, die dann irgendwie in Bezug auf den Krieg und so weiter, aber es ist alles so sehr, sehr poetisch dann gezeichnet und nicht so, also diese ganzen Schießereien sind so null vietnamesische Ästhetik, das würde im Kino auch nicht so gut laufen.
Übrigens haben deswegen auch dann, hatten es auch dann die Vietnamkriegsveteranen und vor allem auch die schwarzen Veteranen schwer in so Veteranenverbände reinzukommen in den USA, weil die als Loser gesehen wurden, weil die einen Krieg verloren haben. Ja. Also das ist ja, und das zeigt der Film ja schon und das spricht er auch oft an, ne, diese Sache von wegen so, wir sind hierher gekommen und wir dachten, also der Paul-Charakter sagt ja auch, er hat three rounds oder wie das heißt, oder three trips gemacht und das ist auch so eine typische schwarze Erfahrung, halt richtig oft doch dahin gegangen zu sein, weil man auch nicht viel anderes zu Hause reißen konnte, weil es eine große Arbeitslosigkeit gab und so weiter. Und deswegen, ja, will er dann am Ende eben auch so dieses Gold, ne? Und das finde ich, diese Erfahrung wird schon gut dargestellt, auf jeden Fall in seinem Charakter, ja.
Ich finde es halt total schade, dass, dass gar nicht dieser Reparationsgedanke so solidarisch irgendwie ausgehandelt wird. Also alle kämpfen für das Gold. Einmal die Franzosen als ehemalige Kolonialmacht mit Jean Renaults Figur, die NGO-Leute, die Veteranen selbst, die Bloods und natürlich auch die Vietnamesen, die in den Filmen vorkommen, also die Charaktere, die dann natürlich sich vielleicht auch mehr Solidarität wünschen von der USA und halt eben das Gold dafür stehen könnte. Also es muss ja nicht so sein, dass irgendwie alle alles bekommen, sondern dass man es vielleicht irgendwie fair aufteilt. Also das fehlt irgendwie total im Film. Also die Solidarität für Schwarze ja, aber Solidarität für andere nein. Irgendwie so kommt es für mich ein bisschen an.
Trotzdem spannend, ne, wie dann Norm hält ja dann diese Rede, ne, wo er sagt, so das Gold gehört eigentlich uns und das Gold ist halt nicht nur ist für jeden Schwarzen, der hier gestorben ist, aber auch für alle, die versklavt wurden und so weiter. Dann hält er dann diese flammende Rede und dann hören die Radio und dann sagen sie ja, we gotta kill some crackers, ne, also dass wir jetzt tatsächlich gegen Weiße kämpfen müssen, weil die haben MLK umgebracht. Und dann sagt er ja nein, so dass Martin Luther King hätte das nicht gewollt. Und dann kommt die Antwort, ja, und deswegen ist er ja gestorben. Also und das ist ja genau heute auch wieder so ein Diskurs, wo meistens ja Weiße dann so ein bisschen Martin Luther King appropriieren und sagen, ja, MLK hätte das nicht gewollt, eure ganze Black Lives Matter-Geschichte. Und dann sagen andere, ja, aber also ihr könnt ihn halt nicht jetzt für euch vereinnahmen quasi, mhm. sondern es ist halt ganz wichtig, dass wir das machen. Das fand ich auch irgendwie spannend, dass das so da drin war, ja.
Ich finde es auch ganz wichtig, dass da so ein bisschen so eine Diversität drin ist, also Protest und so ein Auflehnen gegen White Supremacy, da gibt es ja verschiedene Angänge dazu und sie sind wichtig und sie ergänzen sich. Also das ist ein Martin, also das sagen auch zum Beispiel Azarit und die anderen Frauen bei uns im Podcast, dass es einen Martin Luther King gab, war wichtig, damit die weiße Bevölkerung das überhaupt so sympathisch finden konnte. Aber dass es einen Malcolm X gab, der den Weißen auch einfach mal Angst gemacht hat, war genauso wichtig, um einfach zu zeigen, was hier gerade falsch läuft in dem System. Und dieser Angang so, ja, wir haben einfach verschiedene schwarze Perspektiven darauf und es gibt verschiedene Meinungen auch dazu und alle sind valide und alle sind wichtig, fand ich wichtig, dass es dargestellt wurde.
Wir haben jetzt über inhaltlich so geredet. Wie fandet ihr das denn so auf so einer Unterhaltungsebene? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass so, als sie da durch den Dschungel dann irgendwann marschieren, das Gold suchen und der eine muss aufs Klo und findet dann zufällig
dann stolpert er so übers Gold und ist auch überhaupt nicht tief eingegraben. Dachte mir auch so, warum hat die vietnamesische Bevölkerung das nicht früher gefunden? Wenn das Gold einfach nur so rumliegt.
Die sind sofort da, waren sie mit Kalaschnikows da irgendwie da, so ne, aus dem Hinterhalt, aber genau, aber jahrelang haben sie das dann nicht gesehen. Ja, und auch also so diese, ich weiß nicht, und dann gibt's ja ein paar weiße Charaktere von dieser NGO und dann so eine Szene mit Minen und sowas. Zwischendurch dachte ich, also ich war am Anfang richtig krass drin und dachte, boah, das ist alles super dicht und super cool. Und in der Zwischenzeit hat mich das dann immer so ein bisschen verloren. Es hatte manchmal so einen Soap-Opera-Charakter und ich weiß nicht, ob man einerseits sagen muss, ja, das will halt Spike Lee, der macht das halt einfach multidimensional und versucht dann immer so ein bisschen rauszureißen. Ich dachte dann irgendwann, also als sie dann die Leute da an Baumfesseln nachts und so, dachte ich mir so ein bisschen, warum redet ihr nicht einmal darüber kurz und teilt es irgendwie auf und löst es irgendwie anders. Ja. Als es dann, also es ist ja auch, und es ist ja auch wieder ein Vietnamkriegsfilm normalerweise, ne? Die kommen halt erstmal an in Ho Chi Minh City oder Saigon und dann geht es über den Fluss und dann ist man tiefer drin und dann wird irgendwer wahnsinnig und dann geht alles irgendwie so den Bach runter. Das ist ja dieses typische Bild, was wir haben, nur irgendwie hat sich für mich nicht so ganz erschlossen in dem Film.
War schon so ein bisschen Slapstick-mäßig dann, ne, ab der Mitte. Also als dann auch der eine auch irgendwie dann auf diese Mine tritt und dann so, das war dann auch so, what the fuck, die haben sich davor noch über irgendeinen Blödsinn gestritten und dann so, was ist da passiert? Also ich weiß nicht, was da Storytelling-mäßig bei ihm im zweiten Akt sozusagen passiert ist, so wie er das überhaupt geschrieben hat, was er sich dabei gedacht hat, aber ja, das war, ich muss auch sagen, so, es war dann schwer für mich dran zu bleiben. So, what the fuck are you trying to tell us? Außer, dass die Schwarzen halt auch alle jetzt zwar politische Forderungen haben, aber auch alle irgendwie abgefuckt sind.
Ich fand es auch total absurd, als dann die NGO-Leute aufgetaucht sind, nachdem, Spoiler, Eddie durch eine Landmine so in Fetzen zerrissen wurde. Die hatten sich, glaube ich, davor noch irgendwie um das Gold gestritten, wie das Gold verteilt wird und was man damit macht. Da war Eddie, glaube ich, eher so noch mit dem Reparationsgedanken dabei, wo Paul gesagt hat, nee, das ist meins, ich will das mit niemandem teilen. Und dann kommen die NGOs, sehen natürlich einmal den toten Eddie, aber gleichzeitig auch das Gold und was das da bedeutet. Und ich weiß nicht, ob der Film unterhalten sein soll. Er hat komische Momente und das ist auch, glaube ich, wichtig, um das ein bisschen so wieder aufzubrechen. Aber ich glaube, es geht viel mehr darum, die Leute nochmal so wach zu rütteln und weniger darum, so jetzt sei mal schön unterhalten für 2,5 Stunden, sondern jetzt lernst du noch dabei was über also afroamerikanische Geschichte mehr als jetzt über die amerikanische Geschichte.
Ja, ich bin da immer so ein bisschen rausgefallen dann aus dem Film, dachte mir so, hä, was ist jetzt und was ist das? Und dann gab's hier diesen tollen Monolog, ne, von Paul, der nochmal so ein bisschen so erklärt, ey, ich wurde mein ganzes Leben hier so abgefuckt. Und das ist ja ein wirklich interessanter Gedanke, so, weil dann kommt ja tatsächlich, das gerade gesagt, diese Reparationsgeschichte auf, also die Frage so, wer kriegt denn jetzt das Gold? Und geht es dann tatsächlich an die, weil Norm wollte es ja an die schwarze Community eigentlich geben, so. Und wir denken aber quasi mittlerweile jetzt mit unseren ganzen Leiden und durch das wir gegangen sind, es reicht eigentlich, wenn wir das kriegen. Weil wir haben so viel, wir sind so abgefuckt worden, so. Und das ist auch wieder so eine Solidaritätsfrage tatsächlich dann. Nehme ich mir das dann für mich selbst oder für alle anderen? Das fand ich schon ganz cool gezeichnet, dass Paul dann sagt so, nein, das ist meins und das ist jetzt, mich wird niemand kriegen und nehme mir das jetzt alleine zu Hause mit. Das zeigt so, glaube ich, wie tief er schon verloren ist, was aber ja verständlich auch irgendwie so ein bisschen ist. Ja.
Also ich fand interessant, dass David da noch, also der Sohn von Paul, dann ja auch noch eine wichtige Rolle gespielt hat als Fünfter Blatt, kann man ja sagen, so als mhm. als Nachfolger für eigentlich Norman, aber natürlich als Nachfahre von Paul, der da nochmal ganz anders drauf schaut und auch anders damit umgeht. Und ich glaube, der wird da auch nochmal richtig reingezogen in das Trauma der Veteranen. Und das fand ich auch sehr spannend, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen von ihm und die Beziehung zu seinem Vater. Es kam immer wieder ein bisschen durch und dass die überhaupt nicht miteinander klarkommen, was dann ja auch daran lag, dass seine Mutter bei Geburt verstorben ist, was man vielleicht nicht unbedingt mitkriegt, wenn man bei so viel Storytelling in diesem Film. Und ja, da hätte ich noch gern ein bisschen mehr gesehen und ich fand es auch ein bisschen, aber gleichzeitig fand ich es auch schade, dass er sich dann mit der Französin da so verbandelt hat.
Das war eine wilde Geschichte, ne? so was zur Hölle.
Ja, das war irgendwie unpassend.
Ich fand es auch ganz so interessant, dass Paul so verächtlich auf David geschaut hat, obwohl der sich voll krass mit so schwarzer Geschichte befasst hat und an dieser Uni war und als Community-Lehrer dann über Kinder über schwarze Geschichte aufklärt und so. Und ich so, hä, aber ist das nicht der Aufstieg, den du wolltest? Also für dein Kind, also was wirfst du dem denn jetzt vor?
Aber das ist interessant eigentlich. Das ist eigentlich ein super interessanter Punkt. Also weil David, der tatsächlich ja Paul, der tatsächlich unfassbar gelitten hat in seinem Leben, jetzt PTSD hat und so weiter und halt mehrere Runden da in Vietnam war und das Gefühl hat, er hat nie was für sich geschafft, dass er dann, dass dann sein Sohn sich quasi auf intellektueller Ebene damit beschäftigt, ne? Also dann tatsächlich mit Black Lives Matter und so weiter und dass tatsächlich schwarze Geschichte an der Uni unterrichtet, dass die da nicht miteinander kommunizieren können. Also das ist natürlich sowieso immer so, ja, jeder hat, glaube ich, so ein bisschen die Issues mit seinem Vater. Das kann ich gut nachvollziehen, aber es ist eigentlich, ich weiß nicht, ob der Film, also das hatte ich oft das Gefühl so ein bisschen, dass der Film oft so Sachen sagt, aber ich manchmal nicht ganz spüre, dass es wirklich so ist. Und ich habe nicht so ganz bis zum Ende verstanden eigentlich, warum er diese Verbindung zu seinem Sohn nicht aufbauen konnte tatsächlich.
Ich meine, aber oft ist...
Das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke.
Was ich zum Beispiel kenne, ist halt so Aufstieg aus Armut und Klassismus-Sachen. Also wenn deine Eltern halt krass gestruggelt haben und keine Bildung hatten und so weiter und ein hartes Leben hatten und so weiter, aber dein Kind es dann schafft, irgendwie durch Bildung aufzusteigen und sich trotzdem dann irgendwie dafür engagiert und so, aber dann verlieren die irgendwie so eine Art Ebene der Kommunikation mit den Eltern. Also man fällt... sowohl irgendwie den Habitus, den man aufnimmt und so weiter, als auch irgendwie Themen, über die man sprechen will und was weiß ich. Oder vielleicht, dass die Eltern danach denken, so, was will der jetzt? Also warum will der jetzt auf einmal alles besser wissen als ich? Also das ist schon so eine schwierige Beziehung, die ich auch so, wenn ich mich mit Klassismus beschäftige und mit Arbeiterkind und Aufwachsen und so weiter, schon auch kenne. Also ich habe schon das Gefühl, dass Bakhti das irgendwie angedeutet hat, aber wie du auch gesagt hast, so, es ist halt angedeutet, aber nicht irgendwie, he didn't spell it out. So, wenn man das jetzt auf Amerikanisch sagen würde.
Ja, ja. Fand ich auch. Ich glaube, wir sind so ein bisschen ausgetalkt. Nadine Mussmann, der Five Bloods gesehen haben. Jasmin, Entschuldigung.
Nee, passt. ist doch gut, wenn wir unsere Namen immer hier verhunzen.
Alle haben verkackt einfach.
Kenn ich. Man muss ihn auf jeden Fall sehen. Jetzt unabhängig davon, dass jetzt gerade viele Leute sagen, es ist der richtige Film zur richtigen Zeit, finde ich auch eine relativ plumpe Kritik zum Film, Aufmacher für den Film. Da steckt so viel Geschichte drinne, die auch gerade durch dieses Dokumentarische in dem Film super gut vermittelt wird, was viele vielleicht nicht wissen und man vielleicht auch nochmal nachlesen muss, weil eben, wie Christian, wie du schon während dem Podcast gesagt hast, dass da so viele Einzelheiten und Nuancen drin sind, die man eigentlich so nicht kennt. Und ich glaube, das ist gerade so das Spannendste. Und ich muss echt sagen, ich finde The Five Bloods besser als Black Klansman, wenn es um afroamerikanische Geschichte geht. Also deswegen auf jeden Fall sehenswert.
Ich fand es auch so sehr interessant, dass halt Vietnam so ein bisschen als Canvas genommen wurde, damit ein Spike Lee Bezug ziehen konnte auf das Boston Massacre und so weiter. Also so Ereignisse in der ganz frühen amerikanischen Geschichte, wo Leute oft nicht wissen, dass schon afroamerikanische Menschen eben involviert waren in diese Geschichtsschreibung. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, dass solche Perspektiven und solche Erzählungen auch im Mainstream ankommen und einfach klar wird, so afroamerikanische Geschichte und Black Lives Matter und so weiter sind nicht Themen, die erst die Neuzeit beschäftigen seit irgendwie der 60er Jahre, sondern sind ein Thema, die sich seit über 400 Jahren ziehen. Und ja, deswegen auf jeden Fall ganz klar, würde ich sagen, eine Empfehlung. Also ich fand den super. Ich fand den sehr, sehr schön, den Film.
Ja, ich würde auch sagen, man muss den gesehen haben. Ich hatte viele Probleme mit dem Film. Wir haben mal über ein paar auf jeden Fall auch gesprochen. Mhm. Aber ich finde, dass es so eine dichte Erzählung ist und dass hier so viele ganz interessante geschichtliche Ereignisse und vor allem so Emotionen irgendwie tatsächlich verdichtet werden und immer nur so im Ansatz mal kurz angesprochen werden. Ich fand es ganz interessant auch in dem Buch stand, dass es halt Rassismus in den Truppen halt auch stark gab und dass sich auch deswegen wie diese Subkulturen gebildet haben. Ne? Also schwarze Subkulturen in den Truppen und sich die Leute deswegen halt Bloods zum Beispiel genannt haben, aber auch Soul Brothers und diese Radiomoderatorin aus Hanoi spricht sie dann auch als Soul Brothers an und das sind so ganz kleine Verweise halt auf diese Sachen. Übrigens eine Sache, die ich da gelesen habe, das wollte ich einfach nur erzählen, weil ich das irgendwie witzig finde, die haben dann den Dap, aber mit P erfunden und das ist dieser Handshake halt, den die machen und das soll vom vietnamesischen Wort Dap kommen, das schön bedeutet. Ich weiß nicht,
Dap,
ob das stimmt.
Ja, Dap heißt schön, das stimmt.
Und davon soll das kommen und deswegen heißt es irgendwie Depp. Und dann habe ich mich gefragt, ob dieser andere Depp, weißt du, den wo man die Arme so hoch macht mit B, ob das auch daherkommt. Keine Ahnung, aber vielleicht bin ich da zu tief ins Rabbit Hole reingefallen. Aber auf jeden Fall sind da viele super spannende Sachen drin. Und gerade diese Gleichzeitigkeit der Bürgerrechtsbewegung auf der einen Seite und des Vietnamkriegs auf der anderen Seite, das ist so eine Verbindung, die, glaube ich, super selten gebaut wird. Auch, dass die Leute schon so kritisch waren dem Krieg gegenüber und dann die Truppen gemerkt haben, das wird immer stärker und sollten wir nicht auch dagegen sein und sowas, fand ich alles stark. Hätte ein bisschen mehr noch andere Perspektiven drin sein können. Ich fand nicht alle, also dieses ganze Geballer am Ende und da so, ist ja auch typisch Vietnamkrieg, am Ende sitzen Leute in einem Tempel und dann gibt's eine große Schießerei. So, das haben wir auch in zum Beispiel Full Metal Jacket und so. Ich glaube, es ist ein sehr großes Projekt. Also ich habe das Gefühl, Spike Lee wollte Geschichtsstunde machen, wollte noch mal einen Vietnamkriegsfilm reframe und wollte dann noch ein paar andere Sachen.
Unterhaltung und Geballer, genau. Ja.
Genau, ja. So. Und ich glaube, das muss man schauen, ob das Richtige für einen ist. Aber ich finde, es ist trotzdem gerade deswegen halt super sehenswert und vor allem, um sich damit mal zu beschäftigen und drüber zu diskutieren.
Einen Hinweis habe ich noch, also aus der Asian American Community. Da wurde ja auch viel kritisiert, dass eben Asian Americans den Schwarzen nicht so sehr solidarisch zur Seite stehen, jetzt bei Black Lives Matter und so weiter. Und das stimmt auch zum Teil. Also die Asian American Bevölkerung ist teilweise sehr, sehr konservativ und hat auch teilweise Trump gewählt. Und ich finde, wenn man so einen Film sieht, dann sieht man auch so, hey, guck mal, also wenn man jetzt aus einer vietnamesischen Flüchtlingsperspektive das ansieht, die waren gegen den Krieg. Sie auch eigentlich, ich glaube, viele Leute aus der Bürgerrechtsbewegung wie Angela Davis haben sich zum Beispiel für die Aufnahme von südvietnamesischen Flüchtlingen ausgesprochen. Also, dass es diese Verwebung auch nochmal gibt und dass deswegen eine Solidarität zwischen den Minderheiten auch wichtig ist und auch weiter fortgesetzt wird, das ist auch so ein Thema, das man durchaus dann besprechen kann in dem Zusammenhang.
Mega interessant, vor allem die Black Panther Party, habe ich jetzt auch nochmal gelesen, war ja auch krass, auch antikapitalistisch, ne? Also das ist eigentlich und war gegen den Krieg. Also das ist eigentlich der Dreiklang, finde ich, so dieses krass antikapitalistische und dann die Solidarität zwischen den verschiedenen unterdrückten Gruppen eben mit den ArbeiterInnen noch mit drin. So, das ist eigentlich, das ist die schönste Utopie vielleicht, die wir uns vorstellen.
Oh ja.
Auf jeden Fall spannend, gibt's auf Netflix. Was ist das letzte andere Gute, was ihr gesehen habt? Oder was habt ihr sonst so geguckt? Habt ihr irgendeine Empfehlung?
Trash-TV.
Was ist das Beste? Ich gucke das nicht so viel. Was ist denn das Beste, Trashige, was es gerade gibt?
Also, es ist jetzt, am 5. Juni ist die neue Staffel Queer Eye rausgekommen. Und es ist für mich einfach Feel-Good-TV. Also, das entspannt mich gerade total und bringt mir ganz viel Freude. Wenn man sich die Welt gerade so um einen herum anschaut, bin ich dann immer ganz froh, so fünf schwule Herren anzuschauen, die versuchen, anderen Menschen ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ist einfach schön.
Und die erste Folge war so sweet mit dem, mit dem schwulen Pastor und och, mein Herz.
Das war echt goldig,
Ich sehe, du hast es auch gesehen.
Ja, ich liebe Queer Eye. Nee, das letzte so, was wahrscheinlich Filmkritiker als gut bezeichnen würden, was ich gesehen habe, war Little Women tatsächlich im Kino. Also, it's been a minute, auf jeden Fall.
Was mochtest du daran?
Das ist einfach, also es war nicht unbedingt eine höhere Moral, sondern einfach so das Leben von mehreren Frauen, wie sie versuchen, irgendwie ihren Weg zu finden und so weiter. Also ich fand, das war so eine richtige Feel-Good-Geschichte. Ich mochte das Ende nicht so sehr, muss ich sagen, ohne zu spoilern zu wollen. Ja. Das hatten sie ja verändert, aber an sich so diese ganze Inszenierung der Geschichte durch Greta Gerwig fand ich sehr, sehr schön.
Ja, hab ich geliebt, den Film, ja.
Ja.
Und mehrmals geweint. So.
Oh, ja. Oh.
Zum Ende von diesem Podcast. Man findet natürlich alles, was ihr macht, auf Twitter zum Beispiel, ne? Bei euch.
Genau.
Tranfomintu heißt so auf Twitter.
Genau.
Ich kann aber einfach deinen Namen eingeben.
Und, ja, ja.
Free the Yes.
Ja, spricht man genau, so aus, oder richtig.
Okay. Das verlinkst du bestimmt alles irgendwas? In den Shownotes.
Ja, verlinke ich bestimmt alles in den Shownotes. Habt ihr noch irgendwas zu pluggen oder so? Neue Folge Rise and Shine, hast du es schon angesprochen?
Neue Folge, genau, habe ich schon.
Ja, und Jasmin, du gibst einen coolen Talk, aber da brauchen wir eigentlich gar nicht drauf hinweisen.
Ja, weil leider.
Weil er nur irgendwas anderes?
Lass mich gerade überlegen. Nee, eigentlich nicht. Ah, doch, doch. Ich habe demnächst einen Talk im Juli mit Daniel Schmidt über sein Buch This is America. Oder Das ist Amerika. Mhm. Genau. Einfach mir folgen. Vielleicht schreibt.
Auf Twitter reinfolgen, dann kriegt man das mit. Dann vielen Dank, dass ihr mit mir über The Five Bloods gesprochen habt.
Danke für die Einladung.
Ja, danke.
Und wir hören uns dann wieder nächste Woche hier wieder. Da spreche ich mit Lukas Kurstedt und Stanislav Lekatschow über Ingmar Bergmans Persona. Denn ich habe euch gefragt, was können wir denn mal machen? Worüber sollen wir mal reden? Wir haben noch eine Klassikerfolge frei. Und da fand ich das irgendwie so mit den besten Tipp, weil ich auch richtig, richtig Lust habe, darüber zu sprechen. Das hört ihr dann nächste Woche an dieser Stelle hier. Und das war's. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Macht's gut. Tschüss.
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 Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und ihr könnt mich immer erreichen auf Twitter @cr_eichler oder eine Mail schreiben katzpodcast@yahoo.com. Wir sind natürlich auf allen möglichen sozialen Netzwerken, vor allem Instagram klappt da eigentlich gerade ganz gut, also falls ihr Bock habt, uns da zu folgen, macht das gerne. Und an dieser Stelle danke ich natürlich wie immer den Leuten, die uns unterstützen, unter anderem unsere Studiobosse Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Nikolai Piuk und Tom Simmert. Und unseren weiteren ProduzentInnen. Marcel Beermann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Nicolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Anna Eiselt, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Fredwurst Medrano, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Guigas, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leichner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Jan Ruwisch, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schoberdeck, Schewerk, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner und Falk Tschitschmann und meiner Oma. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.